Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Genau, das sind morgen dann zwei Gruppen. In der zweiten Gruppe 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr ist noch ein Platz frei. Kommt da noch jemand oder packe ich das weg? Okay, dann packe ich es weg. Ich frage dann nächstes nochmal und irgendwann, wenn dann keiner mehr kommt, dann hören wir damit auf. Dann habe ich alle durch. Ich habe auch die Nebenfächler-E-Mails schon bekommen. Gibt es zufällig noch Nebenfächler, die mir noch nicht gemailt haben? Mailen Sie mir einfach noch, dass Sie Soziologie-Nebenfach studieren, einfach meine Adresse und sagen Sie Hauptfach, Nebenhauptfach ist sowieso, Nebenfach sowieso. Damit wir eine Nebenfach-Mailing-List zusammenstellen können für Informationen, die Sie unter Umständen sinnvoll sein können, wenn eben laufend unsere Prüfungssysteme zusammenbrechen. Es gibt auch eine Student-Mailing-List, in die Sie sich eintragen sollten. Das finden Sie auf der Homepage. Dann wüssten Sie nämlich auch immer über die Systemzusammenbrüche Bescheid. Ja, soziale Systeme, soziale Strukturen. Vielleicht haben Sie sich ja irgendwie gedacht, als ich hier so über Schütz erzählt habe und die Impressionen und die Konstitution von Erlebnissen wie Sommerabend und Ruderboot und Glockengeläut, da haben Sie gesagt, naja, steht ja vielleicht doch alles auf sehr wackeligem Boden und vielleicht hoffen Sie jetzt bei den Schlüsselbegriffen System und Struktur wird es jetzt endlich ordentlicher, systematischer, strukturierter zugehen. Aber wenn Sie sich mal die Mühe machen, 10 oder 20 Texte zu Fragen soziale Systeme, soziale Strukturen durchzuarbeiten, was ich Ihnen auch nur empfehlen kann, so werden Sie bald feststellen, dass hier überhaupt erst das wahre babylonische Sprachengewirr auf Sie zukommt. Nämlich Berge von Definitionen, von Abgrenzungen, von Systematisierung, Strukturierung und die sind in der Regel höchst widersprüchlich gegeneinander. Es ist eben nicht so, dass wenn man in den Strom der Impressionen eintaucht, man automatisch ungenau wird und dass, wenn man System sagt oder Struktur sagt, gleich etwas Vernünftiges in der Tasche hat. Der Wortgebrauch von System und Struktur ist uferlos geworden und wenn man das genauer abklopft, stellt man rasch fest, dass manche Autoren von Strukturen reden, aber Systeme meinen, oder dass sie von Systemen reden, aber Strukturen im Kopf haben. Das heißt, auch wir kommen nicht ohne um Definitionsfragen nicht herum am Anfang. Zunächst, was Ihnen im Studium der Soziologie immer wieder begegnen wird, das ist das Wort Sozialstruktur. Sozialstruktur. Sozialstruktur ist ein Terminus technicus und das dürfen Sie nicht mit soziale Strukturen gleichsetzen. Unter Sozialstruktur fasst man alles, was zur Beschreibung tatsächlicher Gesellschaften gehört. Und früher bezog sich Sozialstruktur nur auf das, was ich unter soziale Differenzierung abgehandelt habe. Das heißt, die verschiedenen Klassen, Schichten, Milieus, Lebenslagen, die in einer Gesellschaft anzutreffen sind. Wobei eben eine Gesellschaft oft als eine politische oder nationale Einheit definiert wurde. Also zum Beispiel die Sozialstruktur Schwedens oder die Sozialstruktur Italiens. Das ist heute strittig in der Diskussion. Methodologischer Nationalismus hat das Ulrich Beck vor ein paar Jahren, also vor 2004 in München genannt. In Jena hat das nochmal wiederholt und er wiederholt es jetzt immer auch wieder. Heute wird unter dem Titel Sozialstruktur weit mehr verhandelt, nämlich die Relationen zwischen den Bereichen Wirtschaft, Politik, Lebensstil und ihr Zusammenhang eben mit Milieubildungen, Klassenbildungen, Massen, Eliten etc. Und heute kann man eben auch nicht mehr nationalistisch borniert von der Sozialstruktur des eigenen Landes als des Nabels der Welt ausgehen, sondern es kommen mehr und mehr Relationen von Sozialstrukturen in verschiedenen politischen Räumen und verschiedenen differenten Vergangenheiten in den Blick. Wir erleben eben Globalisierungsprozesse dramatischer Art. So viel zum Begriff Sozialstrukturen. Zu diesem Begriff Sozialstruktur werden Sie im dritten Semester eine Seminarvorlesung hören, europäische Sozialstruktur und globaler Wandel, in der dieses Thema ganz ausführlich behandelt wird im dritten Semester, nächsten Winter. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Begriffe System und Struktur in vielen, vielen Wissenschaften im 20. Jahrhundert Hochkonjunktur hatten, und zwar von der Linguistik bis zum Maschinenbau. Ich müsste Stunden reden, um Ihnen wenigstens die wichtigsten Systemtheorien oder Strukturtheorien vorzustellen. Ein großer Teil der Debatte um soziale Systeme, soziale Strukturen befasst sich mit der Frage, ob es sowas in Wirklichkeit gibt oder ob es sich um Modelle handelt, die die Forscherinnen und Forscher sich irgendwie zusammengebastelt haben. Das ist natürlich eine abgründige Frage, die klammere ich ein. Sonst müssten wir sehr viel wieder über Erkenntnistheorie mit der Erkenntnistheorie herumschlagen, wozu ich überhaupt keine Lust habe. Ich bescheide mich ohnehin in diesen schwierigen Fragen mit einer ganz schlichten Überlegung. Wahrscheinlich, sage ich mir, sind zwei Ansichten vermutlich falsch. Einmal ist es vermutlich falsch, die Ansicht, dass das Strukturensysteme nur reine Modelle sind, denen nichts in der Wirklichkeit entspricht. Das ist wahrscheinlich falsch. Und falsch ist wahrscheinlich auch die zweite Ansicht, dass Systeme und Strukturen, so wie wir sie denken, auch tatsächlich objektiv da sind. Richtig dagegen ist vermutlich, wie anderswo so auch hier, menschliche Vorstellungen enthalten sachhaltige Elemente, zweifellos, aber wir Menschen können uns irren und müssen uns auch irren können. Also lassen wir dieses Problem einstweilen beiseite. Wir kommen noch mal darauf zurück, wenn ich über das soziale Medium Wahrheit später sprechen werde. Es empfiehlt sich ohnehin bei der Behandlung von Schlüsselbegriffen erstmal davon auszugehen, dass es jeweils korrespondierende Wirklichkeiten gibt. Also sagen wir, es gibt soziale Systeme, es gibt soziale Strukturen. Und um die Richtung meiner Argumentation Ihnen gleich anzudeuten, ich denke, es handelt sich um zwei Paar Schuhe. Da sind andere Kollegen anderer Auffassung als ich, die werfen das zusammen oder versöhnen es. Ich will Ihnen das so vortragen, dass ich die Unterschiede deutlich mache. Die Konfusion kommt später sowieso. Angesichts des diffusen Assoziationshorizonts, der sich einstellt, wenn man System sagt oder wenn man Struktur hört, will ich zunächst einfach mal nach den Gegenbegriffen fragen. Was ist der Gegenbegriff zu System? Und was ist der Gegenbegriff zu Struktur? Und mein Vorschlag ist, der Gegenbegriff zu System ist Chaos. Wo Chaos herrscht, ist jedes System verloren. Das heißt, Systemtheorien sind immer auch implizite Chaostheorien. Oder so wie die Tagesschausprecher, das früher bei den Hannoveraner Chaostagen immer verkündet haben, nicht die Chaoten wollen wieder mal unser System zerstören. Der Gegenbegriff von Struktur ist etwas anderes. Mein Vorschlag, der Gegenbegriff zu Struktur ist nicht Chaos, sondern Ereignis. Das heißt, Strukturtheorien, so wie ich sie auffasse, sind immer auch implizite Ereignistheorien. Also jahrelang ging er wochentags ins Büro, abends in die Kneipe, sonntags widmete er sich der Familie und dann eines Tages tanzte er aus der Reihe, hob alles Geld ab und verschwand. Struktur und Ereignis. Und das Ereignis macht im ganzen Stadtteil natürlich die Runde. Und wenn Sie sich diese Denkverbindung, diese Kombination Systemchaos, Struktur, Ereignis erstmal einprägen, dann sind Sie schon gegen viele, viele Tücken der Debatte gefeit. Bevor ich ins Einzelne gehe, will ich Ihnen in dieser Art noch die wichtigsten Unterschiede zwischen Systemen und Strukturen nennen. Das ist zugegebenermaßen abstrakt. Aber System- und Chaostheorien, Struktur- und Ereignistheorien sind nun einmal sehr abstrakt. Es ist überhaupt das Abstrakteste vom Abstrakten. Dann geht es wieder bergab. Drei Unterschiede will ich nennen. Wenn ich nach sozialen Systemen frage, so frage ich nicht einfach nach Zusammenhängen zwischen diesem und jenem, sondern ich richte mein Augenmerk auf das Ganze. Systemfrage ist immer eine Frage nach dem Ganzen. Wenn ich dagegen nach sozialen Strukturen frage, so habe ich nicht das Ganze im Sinn, sondern ich habe im Sinn das, was sich wiederholt. Also ich frage nach Redundanzen. Wir haben sozusagen bei Systemtheorien die Frage nach dem Ganzen, bei Strukturtheorien die Frage nach Wiederholung. Jedes Mal, wenn ein Dorfbewohner stirbt, kommt der Medizinmann und hängt zerbrochene Kürbisschalen an die Hütte. Das ist eine Struktur, eine sich wiederholende Struktur. Jedes Mal, wenn ich in der Vorlesung den und den Witz mache, lachen etliche Hörer. Also bei Systemfragen geht es ums Ganze, bei Strukturfragen geht es ums Redundante, um das sich Wiederholende. Das ist die eine Sache, auf die ich Sie aufmerksam machen wollte. Der zweite Unterschied. Systeme haben Grenzen. Ein grenzenloses Ganzes gibt es nicht. Vielleicht bei manchen Theologen gibt es das, ein grenzenloses Ganzes. Die Grenze des sozialen Systems BRD, die Grenze des sozialen Systems Universität Freiburg, die Grenze der Vorlesung Grundzüge der Soziologie, die ist definierbar. Hinter den Grenzen ist auch etwas, aber eben etwas anderes. Strukturen dagegen interessieren sich nicht unbedingt für Systemgrenzen. Also die sich wiederholende Struktur der Kleinfamilie. Vater, Mutter, ein Kind, höchstens zwei, bei drei schon fast kinderreicher Sozialfall, findet sich bei Studentenfamilien in Freiburg, auch bei Angestellten in Flensburg, auch bei Ärzten in Paris. Sie findet sich nicht überall auf der Welt, aber doch verstreut, Grenzen ignorieren. Auf dieses Problem mit der Grenze werde ich noch zurückkommen. Also ich formuliere das so: Es gibt begrenzte Systeme und verbreitete Strukturen. Begrenzte Systeme, verbreitete Strukturen. Schließlich noch eine dritte Differenz. Entschuldigung. Vielleicht wird es Sie erstaunen, aber die Identität von Systemen kann man in einem strengen Sinne nicht verändern. Strukturen dagegen sehr wohl. Es gibt in meiner Sprache Strukturwandel, aber keinen Systemwandel. Ein System bildet sich oder es bildet sich nicht. Es behauptet sich oder es kollabiert. Es steigert seine Komplexität oder es löst sich auf. Systeme kann man vergrößern, steigern, dynamisieren. Sie sind überhaupt nicht statisch, leblos. Aber bei Systemen ist es so, entweder sie sind oder sie sind nicht, denn die Alternative zum System ist das Chaos und da ist kein System. Strukturen dagegen können sich ändern, langsam vielleicht, aber sie ändern sich. Warum? Weil sie es mit Ereignissen zu tun haben. Die Ausfälle in Strukturen führen nicht zum Chaos, sondern Ereignishäufungen führen zur Bildung, wie man sagt, von Strukturabweichungen. Das heißt, das Unregelmäßige kann ein Stück Regelmäßigkeit gewinnen und aus Strukturabweichungen können Strukturumbildungen und eventuell andere Strukturen entstehen. Also, es heißt bei mir immer System oder Chaos, Struktur und Ereignis und oder. Ne? System oder Chaos, Struktur und Ereignis. Sie merken, ich pointiere das sehr stark, um Ihnen sozusagen die Spannweite dieses Schlüsselbegriffs auch deutlich zu machen. So viel für die Definitionsfragen, voraus. Wie gesagt, in der Literatur lesen Sie das häufig anders. Da gehen die Kategorien von Autor und Autor zu Autor durcheinander. Aber Sie haben jetzt gewisse, mit den Gegenbegriffen und der gewisse Fähigkeit, das sich dann selber auch zurechtzulegen und aufzulösen. Ich will zunächst jetzt über Systemtheorien sprechen. Das ist unsere Gliederung. Zuerst über Systemtheorien sprechen, dann über Strukturtheorien. Ja. Ich muss mal sehen, habe ich es alles? Ja. Zu Systemtheorien. Zunächst Geschichtliches. Soziologische Systemtheorien gibt es schon länger und einiges aus der Geschichte dieser Richtung sollten Sie kennen, weil beim Fortschritt der Systemtheorie oft das Rad, also man muss jetzt genauer sagen, das Ganze immer wieder neu erfunden wird, in neuem sprachlichen Outfit natürlich. Systemtheorien sind unter anderem auch deshalb so schwer verständlich, weil hier immer mit neuen Termini gearbeitet wird, die man sich dann merken muss. Und wenn man genau hinguckt, stellt man fest, es ist eigentlich dasselbe, was vorher einfach nur anders hieß. Deshalb eine unnötige Komplexität, die da reinkommt. Also Systemtheorie fragt nach dem Ganzen, hatte ich gesagt. Das ist lange Zeit nach der Gesellschaft als Ganzes. Die Gesellschaft als Ganzes. Zur Gesellschaft gehört vieles, zum Beispiel Ihr soziales Handeln, mein soziales Handeln und noch von ein paar Leuten mehr. Die Gesellschaft, so haben Sie sich ja auch schon gelesen, besteht aus Individuen. Das sind die Teile. Vielleicht sind aber die Teile der Gesellschaft nur ihre sozialen Handlungen, die dann ein Handlungssystem bilden. Aber auf jeden Fall besteht das gesellschaftliche Ganze aus Teilen, aber nicht so wie Erbsen in einem Beutel, sondern irgendwie geordnet. Und das Ganze und seine Teile sind auch nicht tot, sondern darin ist Leben. Und wenn Sie so etwas hören, dann sind wir eigentlich schon bei den Anfangsgründen der Theorie sozialer Systeme. Die Frage ist, was ist das überhaupt, das Ganze der Gesellschaft, die Gesellschaft als Ganzes? Wenn Sie sich mal dieser Frage aussetzen, das Ganze der Gesellschaft, das können Sie weder sehen, noch riechen, noch schmecken, noch anpacken. Sie können das auch nicht erleben. Es bleibt nichts anderes übrig, als zu abstrakten Vorstellungen zu greifen. Daher eben dieser starke Hang zu Abstraktionen. Und um Abstraktionen uns verständlich zu machen, anschaulich zu machen, wie man sagt, brauchen wir immer irgendwelche Bilder. Metaphern brauchen wir. Wir könnten also sagen, das Ganze der Gesellschaft wie eine Maschine, ein großes Räderwerk. Das ist nun ein altes Bild und lange Zeit hat man sich das auch so vorgestellt. Eine Maschine, die funktioniert. Nicht? Jeder ist da ein Teil drin und arbeitet zusammen. Das ist ein altes Bild und das war auch durchaus noch plausibel, als man an den großen göttlichen Uhrmacher glaubte, den Baumeister aller Welten, wie ihn die Freimaurer nannten. In der Maschine steckt bekanntlich der Geist des Ingenieurs, aber bei der Gesellschaft als Ganzes mit zusammenhängenden Teilen, wer sollte da überhaupt der Ingenieur sein? Nun, die Soziologie entstand im 19. Jahrhundert, darüber werde ich später sprechen, und da war der große Uhrmacher für viele Intellektuelle schon abgetreten. Wichtiger wurde eine andere Metapher, ein anderes Bild für das Ganze der Gesellschaft, nämlich das Ganze der Gesellschaft als ein Organismus. Nicht als eine Maschine, sondern als ein Organismus. Und die ersten veritablen Systemtheorien im 19. Jahrhundert, das sind sogenannte organizistische Systemtheorien. Und einen Namen aus dem 19. Jahrhundert, der gehört in jede Anfängervorlesung hinein, Herbert Spencer, Principles of Sociology, 1862. Da finden Sie dieses Bild des Organismus. Warum ist die Gesellschaft ein Organismus? Und er schreibt da, ich zitiere, die Gesellschaft ist einem fortwährenden Wachstum unterworfen. Indem sie wächst, werden ihre Teile ungleich. Sie zeigt also auch eine Zunahme der Verschiedenheiten des inneren Baues. Die ungleichen Teile übernehmen zugleich Tätigkeiten verschiedener Art. Diese Tätigkeiten weichen nicht einfach voneinander ab, sondern ihre Verschiedenheiten stehen in der Beziehung zueinander, dass die eine die andere erst möglich macht. Die wechselseitige Unterstützung, welche sie sich auf diese Weise gewähren, verursacht dann wieder eine wechselseitige Abhängigkeit der Teile und indem die wechselseitig abhängigen Teile so durch und füreinander leben, bilden sie ein Aggregat, das nach demselben allgemeinen Grundsatze aufgebaut ist wie ein einzelner Organismus. Zitat Ende. Also, das sind organizistische Sozialtheorien. Das Ganze der Gesellschaft ist ein Organismus. Die Teile des Ganzen sind voneinander abhängig. Sie übernehmen verschiedene Tätigkeiten. Und aus dem Zitat haben Sie gehört, bei Spencer im 19. Jahrhundert ist Organismus noch sehr stark eine Metapher für Wachstum. Die Gesellschaft wächst, sie differenziert sich aus, verschiedene Teile entstehen, sie werden wechselseitig voneinander abhängig. Gesellschaftlicher Fortschritt ist ein Wachstum, die sozialen Konflikte, die sind dann so etwas wie die Wachstumsschmerzen einer Gesellschaft. Der Organismus als Bild für das Ganze ist alt, hartnäckig. Das ist ein Bild, das auch immer wieder auftaucht. Und wenn Sie genauer nachforschen, werden Sie merken, dass bis heute eigentlich die avanciertesten systemtheoretischen Auffassungen immer auch im Bereich organischer Prozesse gebildet werden. Also wenn Sie an die neueren Systemtheorien denken, da finden Sie viel aus den Bereichen der Neurobiologie, etwa von Umberto Maturana und Francisco Varela, Modelle organismischer Systeme, die dann von Soziologen für die Beschreibung von Gesellschaften übernommen wird. Ja, wichtig ist also das Organismusbild für das Ganze. Das muss man noch dazu sagen, es bleibt nicht immer gleich. Nicht? Im 19. Jahrhundert steht das Wachstum im Vordergrund. Vielleicht gebe ich Ihnen einfach eine kurze Übersicht, grob unverantwortlich kurz, zu Ihrer Orientierung. Das Ganze der Gesellschaft wie ein Organismus. Wir haben historisch jetzt grob situiert Diskussionsfelder. Also einmal 19. Jahrhundert, ich habe da geschrieben ab 1850 grob gesagt, das Ganze in der Wachstumskrise, industrielle Revolution, neue Arbeitsplätze, Stadt und Land etc. Das ist die Wachstumskrise. Dann nach dem Ersten Weltkrieg gibt es auch eine Konjunktur der Organismusmetapher, aber man hat eine andere, man verbindet damit etwas anderes, nimmt nicht das Ganze in einem Wachstum, sondern im Gedanken des Equilibriums, im Gleichgewicht. Die Gesellschaft muss in einem Gleichgewicht gehalten werden. Das ist dann die Zeit, in der auch Jahre später die kybernetischen Modelle entstehen, die sozusagen ein Feedback und eine Balancierung der Gesellschaft, dass sie nicht kippt oder irgendetwas. Und dann, ab 68 datiere ich das jetzt mal kühn, kommt ein neuer Begriff auf, nämlich das Ganze sich selbst erzeugend, die Autopoiesis der Systeme, die Selbsterschaffung oder auch noch so ein super Wort, was lange Zeit wichtig war, die Emergenz der Systeme. Die Systeme tauchen irgendwie auf, sie emergieren. Jetzt, was ganz neu habe ich jetzt gelesen, das Beste, also emergente Netze sind jetzt, müssen Sie sich merken, ist ganz schick. Emergente Netze haben wir, soziale Netze, die sind also emergent. Okay, das läuft, wie gesagt, seit 68 in Variationen. Krise, Gleichgewicht, Autopoiesis, das sind, so würde ich jetzt grob sagen, die in der jeweiligen Zeit vordringlich wahrgenommenen Ganzheitsqualitäten. Das wäre eine Linie der Entwicklung der Systemtheorie. Und da ich über das 19. Jahrhundert später noch mehr erzählen werde, wenn es um die Geschichte der Soziologie unseres Faches geht, konzentriere ich mich jetzt etwas auf die Entwicklung im 20. Jahrhundert in der mittleren Linie. Für die amerikanische soziologische Systemtheorie der 30er und 40er Jahre dieses Jahrhunderts hat ein Forscher ungemein anregend gewirkt, nämlich Cannon. Cannon, 1929 erschien Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage und 1932 die viel gelesene Arbeit The Wisdom of the Body, die Weisheit des Körpers. Cannon war kein Soziologe, er war Physiologe. Jeder Organismus, so Cannon, verlangt einen relativ konstanten und stabilen Zustand. Eben eine Art Gleichgewicht, das nennt er eben Wisdom of the Body. Die Weisheit des Körpers besteht in Methoden, sein Gleichgewicht zu sichern. Ein ungeheuer faszinierendes Modell in dieser Zeit turbulentester Krisen in Europa und in der Welt. Gleichgewicht, sagt er, ist ein Erfordernis von Organismen und also die Argumentation geht immer so, ich lese jetzt einfach nur so einen Satz vor, damit Sie eine Anschauung haben, der sagt, damit das Blut als zirkulierendes Medium dienen kann, das die verschiedenen Funktionen eines gemeinsamen Trägers von Nahrung und verbrauchten Stoffen erfüllt, muss es eine Vorkehrung geben, die es zurückhält, so oft Gefahr entsteht, dass es entweicht. Zitat Ende, also Schorfbildung bei Wunden etwa. Dieses Kennen, wie gesagt, war kein Soziologe, er war Physiologe, aber ein Physiologe, der von vielen Soziologen gelesen wurde und der Formulierungen gefunden hat, mit denen Soziologen glaubten, das sind Metaphern, mit denen wir eigentlich die Gesellschaft als Ganzes, die wir ja weder sehen, riechen, schmecken können, irgendwie uns vorstellen zu können. Sicherung eines relativ konstanten Gleichgewichts als ein Erfordernis und damit auch immer eine typische Bewegung, die dann auch zur Beschreibung sozialer Prozesse benutzt wurde, nämlich es gibt ein Gleichgewicht 1, dann kommt eine Störung, dann wird das Gleichgewicht wiederhergestellt, ein Gleichgewicht 2, dann kommt wieder eine Störung, dann kommt wieder ein Equilibrium. Das ist eine Figur, von der viele fasziniert waren, die Figur des Equilibriums. Sie finden sie bei dem Biologen, Psychologen, Philosophen, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll, Jean Piaget-Pädagogen finden Sie. Und Sie finden es natürlich, darauf gehe ich das nächste Mal ausführlicher ein, in der Systemtheorie von Parsons. Bevor ich nächste Stunde mit Parsons beginne, will ich noch einen anderen Theoriestrang gleichsam nachtragen. Organismus und Wachstum, Fortschritt, also dieser Horizont des 19. Jahrhunderts, er verdüstert sich im Ersten Weltkrieg 1914-18. Da bricht in Europa die bürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts in Stücke. Und aus dieser Erfahrung heraus des Ersten Weltkriegs entsteht viel ein eigenartiger Radikalismus, der die hohle Fassade der bürgerlichen Welt zersplittern sehen will, eine ungeliebte Moderne, das war eine Vorlesung, die ich im letzten Semester gehalten habe. In dieser Zeit, während nun viele europäische Intellektuelle nun mit Hölderlin und Shakespeare und Victor Hugo im Tornister hochgemut in die Schützengräben marschieren, um sich da umzubringen und umbringen zu lassen, da flieht ein 30-jähriger Pole, Bronisław Malinowski, aus diesem elenden Europa weg, weit, weit weg nach Neuguinea und Nordwest-Melanesien zu den sogenannten Wilden, wie man sie nannte. Malinowski hatte in Leipzig studiert vorher, bei einem Völkerpsychologen namens Wilhelm Wundt, wie man sich auch irgendwann noch mal genauer angucken könnte. Dann ist er nach London gegangen und traf dort Sir James George Fraser, den berühmten Ethnologen. Die wissenschaftliche Völkerkunde oder Ethnologie wurde damals hauptsächlich von Leuten betrieben, die Reiseberichte auswerteten, aber selbst nie einen Indianer zu Gesicht bekommen hatten. Frasers drei große Bände, der goldene Zweig über die Mythologien der einfachen Völker, das hat er am Schreibtisch geschrieben. Malinowski macht das anders. Er gehört zu den Mitbegründern der empirischen Feldforschung, insbesondere der teilnehmenden Beobachtung, über die Sie bei meinem Kollegen Blinkert wahrscheinlich schon etliches gehört haben oder auch noch hören werden. In der Ethnologie, die er als Social Anthropology oder Sozialanthropologie verstand, wobei man sagen muss, in England und Frankreich liegen Soziologie und Ethnologie, einige von Ihnen studieren ja auch in dieser Kombination, sehr eng beieinander. Vor allen Dingen in Frankreich. In Frankreich ist Ethnologie auch lange ein Teil der Soziologie. In Deutschland war es lange Zeit überhaupt undenkbar, dass man Wilde und Deutsche in einem Fach zusammen behandelte. Also vor unserer großartigen Fakultätsneugliederung vor ein paar Jahren, da gehörte das Fach Ethnologie zur geowissenschaftlichen Fakultät. Da waren Hydrologen und Geografen zusammen, also die Indianer waren da mehr Zubehör der Erdkruste Und die Völkerkunde, Ethnologie, und die Volkskunde, die gehörte natürlich in die philosophische Fakultät zu den Germanisten. Also Volk und Völker, da waren Welten dazwischen. Das haben wir natürlich schnell beseitigt dann mit der Strukturreform. In Frankreich ist das anders. Da liegt es sehr ineinander über. Viele französische Soziologen sind Ethnologen und umgekehrt, zum Beispiel eben auch Lévi-Strauss. Ja, Malinowski trat nun an die einfachen Gesellschaften, die er vor Ort untersuchte, teilnehmende Beobachtung mit einer ganz einfachen Betrachtungsweise heran. Er fragte nämlich, welche Funktion hat dieses oder jenes Phänomen? Und da sind ihm Dinge begegnet, da hat er als Europäer nur gestaunt. Warum machen die das so? Warum machen die das so? Seine Frage war, welche Funktion hat das? Und bei Malinowski heißt es, das können Sie zum Mitlesen, habe ich Ihnen das aufgeschrieben, die funktionale Betrachtungsweise der Kultur besteht daher auf dem Prinzip, dass in jedem Typ von Zivilisation jeder Brauch, jedes materielle Objekt, jede Vorstellung, jeder Glaubensgehalt irgendeine lebenswichtige Funktion erfüllt. Also was die Wilden da auch immer für komische Sachen machen, seine Voraussetzung war, es erfüllt irgendeine lebenswichtige Funktion, sonst würden sie es nicht machen. Der Terminus technicus für diese Theorie heißt eben Funktionalismus, funktionalistische Betrachtungsweise, die Funktion. Ein anderer Funktionalist, Name interessiert jetzt nicht, der schreibt, die Funktion eines bestimmten sozialen Brauchs besteht in seinem Beitrag zum gesamten sozialen Leben, nämlich dem Funktionieren des gesamten sozialen Systems. Eine derartige Betrachtung setzt voraus, dass ein Sozialsystem eine bestimmte Art von Einheit aufweist, die wir als funktionale Einheit bezeichnen können. Wir können sie als Bedingung definieren, unter der alle Teile des Sozialsystems mit einem hinreichenden Grad von Harmonie oder innerer Konsistenz zusammenarbeiten, das heißt ohne andauernde Konflikte hervorzurufen, die weder gelöst noch geregelt werden können. Zitat Ende. Sie merken, das Gleichgewichtsideal ist darin. Es gibt zwar Störungen, aber irgendwie kommen sie dann schon wieder zusammen. Alles, wie gesagt, hat eine Funktion fürs Ganze. Das Ganze ist eine funktionale Einheit. Ja, nun ist es angesichts des Systemzusammenbruchs unserer Prüfungsanmeldung gar nicht mal so leicht zu sagen, was eine Funktion ist. Das Ganze ist eine funktionale Einheit. Das ist eine Funktion. Und der Funktionalismus, das muss man noch dazu sagen, ist weitaus breiter als die Systemtheorien. Denn bei der Rede von Funktion ist ja immer die Frage, Funktion für was? Funktion für wen? Man kann die Funktion an die Bedürfnisbefriedigung von Individuen binden. Malinowski hat überwiegend in dieser Richtung gedacht. Oder man kann, und das fällt dann schon strenger in die Systemtheorie hinein, das Ganze eben als eine funktionale Einheit auffassen. Dann ist eben auch Funktion etwas anderes als der subjektiv gemeinte Sinn. Es gibt dann so etwas wie objektive Funktion. Also, es kann sich ja zum Beispiel herausstellen, dass der Umstand, dass der eine oder die andere von Ihnen Soziologie studiert, mit dem subjektiv gemeinten Sinn, sich ein Wissen über die Gesellschaft anzueignen, dass das unter funktionalistischen Gesichtspunkten vielleicht ganz anders aussieht. Ein systemtheoretischer Funktionalist, der könnte sagen, der Ausbau der Soziologie oder anderer Disziplinen an unseren Massenuniversitäten hat die Funktion, den Arbeitsmarkt zu entlasten, die Arbeitslosenzahlen zu senken. Sie merken, die Funktion fürs Ganze ist in diesem Fall anders als in meinem Sinn. Genauer betrachtet müsste auch der Satz, der Sinn der Polizei ist es, Verbrecher zu fangen, besser heißen, die Funktion der Polizei ist es, Verbrecher zu fangen, weil der subjektiv gemeinte Sinn des Polizisten ja vielleicht auch was ganz anderes sein kann. Also Funktion fürs Ganze und der subjektiv gemeinte Sinn, da ist eine Spannung drin. Darauf wollte ich Sie darauf aufmerksam machen. Es könnte ja auch sein, dass die Funktion der Universitäten nicht darin besteht, den Arbeitsmarkt zu entlasten, sondern für soziale Eliten optimale Heiratsmärkte zu bieten. Könnte ja auch eine soziale Funktion sein. Obwohl das vielleicht gar nicht in Ihrem subjektiv gemeinten Sinn jetzt drin ist, vielleicht erst in höheren Semestern kommt. Kann man ja alles nicht wissen. Ja, Funktion für mich meint das nicht, sondern Funktion fürs Ganze. Im Hintergrund des Funktionsbegriffs steht natürlich die Tradition der utilitaristischen Philosophie, der Nutzenphilosophie, der zufolge das Ganze nicht irgendeinen höheren Sinn hat, sondern das Ganze immer einen Zusammenhang von Nützlichkeiten darstellt. Nicht etwas Utilitaristisches ist uns ja schon mal begegnet in der Rational Choice Theory, nicht maximiere die Fitness etc., da haben Sie auch einen utilitaristischen Ton drin. Die utilitaristische Philosophie hat einen langen Vorlauf, vor allem natürlich im angelsächsischen Bereich. Und ich merke gerade, ich werde heute nicht ganz bis 6 Uhr machen. Das wird einige freuen, die zur Eisenbahn wollten. Ja, nicht wahr? Die utilitaristische Philosophie hat einen langen Vorlauf im angelsächsischen Bereich. Und wer Spaß hat, sich in diese Urgeschichte der Systemtheorie ein bisschen einzuarbeiten, dem kann ich nur einen herrlichen Klassiker empfehlen, Bernard Mandeville, die Bienenfabel oder private Laster, öffentliche Vorteile. Erste Auflage 1705, bis heute immer wieder ediert. Bei Mandeville finden Sie etwas, was späteren Systemtheoretikern fehlt. Oftmals, da finden Sie nämlich Humor. Der Mann hat Humor. Das heißt, der satirische Blick, ohne den wir in der Soziologie sowieso nicht auskommen. Alles erfüllt irgendeine lebenswichtige Funktion, so Malinowski. Und Mandeville antwortet aus der Tiefe des 17. Jahrhunderts, jawohl, so ist es. Vor allem die Laster. Die Diebe geben den Schlossern Arbeit, die Mörder den Henkern, die Kranken den Ärzten, die Genusssüchtigen die Köchen, die Trunksüchtigen den Schnapsfabrikanten und so weiter und so weiter. Und das finden Sie bei Mandeville nicht in nüchterner soziologischer Prosa, sondern in Versen, eines der wenigen soziologischen Bücher in Versen geschrieben. Da rezitiere ich Ihnen ein Stück, da sagt er, der Allerschlechteste sogar fürs Allgemeinwohl tätig war. So herrscht im Ganzen Einigkeit, wenn auch im Einzelnen oft Streit, wie der Musik harmonische Schöne entsprießet aus dem Streit der Töne. Was sich sonst gänzlich ist entgegen, hilft sich, als wär's des Trotzes wegen. Es fördert weise Mäßigkeit, die Trunksucht und Gefräßigkeit und so weiter und so weiter. Also, Mandeville, was sich sonst gänzlich ist entgegen, hilft sich, als wär's des Trotzes wegen. Da haben Sie den Humor, der in dieser systemtheoretischen Betrachtungsweise besteht. Und damit mache ich jetzt Schluss und nächstes Mal geht es mit Parsons weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.